Und irgendwie habe ich so den Eindruck, ich soll euch das echt sagen. Und zwar als Oma einer jungen Mütter. Es geht hier um Vergebung heute Abend. Und eigentlich nicht um Vergebung als Ganzes, weil das ist ein riesiges Thema. Da könnte man ein ganzes Wochenende allein zu diesem Thema machen. Es geht um die Sprache. Wie kann ich vergeben und Vergebung bitten? Und was brauche ich, dass es bei mir ankommt? Und ich möchte euch jungen Müttern einfach mal sagen und euch um Vergebung bitten. Ich möchte es mal von hier vorne machen, weil wir Omas so schnell dabei sind, euch zu sagen, was ihr nicht richtig macht. Und das tut mir echt von Herzen leid. Ich habe das auch gemacht, obwohl ich mir so vorgenommen habe, ich will das nicht machen. Und mir hat dann wirklich eine Tochter mal gesagt, Mama, glaubst du eigentlich, dass ich keine gute Pädagogin bin? Und das ist mir durch und durch gegangen. Da habe ich gedacht, da musst du was ändern an deinem Verhalten. Ihr seid gute Mütter und ihr gebt euer Bestes. Und ihr macht vieles anders, als wir es gemacht haben, und das ist gut so. Und gleichzeitig möchte ich euch sagen, seid barmherzig mit uns. Weil je älter wir werden, und das kann ich echt aus eigener Erfahrung auch sagen, weiß nicht, vielleicht geben manche unter euch mir recht, desto mehr wird uns bewusst, was wir alles bei euch falsch gemacht haben. Und das tut echt weh. Das tut wirklich weh. Und als uns so manche Dinge bewusst wurden, was wir falsch gemacht haben, sind wir zu unseren Kindern hingegangen und haben ihnen gesagt, es tut uns wirklich leid, dass du jetzt das und das als Problem hast. Die Wurzeln sind da. Bitte, kannst du mir verzeihen? Und das bewegt mich echt, weil es wirklich auch Dinge waren, die tiefere Folgen hatten zum Teil. Und dann hat ein Kind mal zu mir gesagt, ja Mama, ihr wart keine perfekten Eltern. Boah. Puh. Aber es ging zum Glück gleich weiter. Dann kam, zum Glück wart ihr keine perfekten Eltern, weil dann müssten wir ja perfekte Kinder sein. Und wie furchtbar wäre denn das? Und dann kam auch von einem anderen Kind zu einem späteren Zeitpunkt, Mama, du darfst wissen, ich habe dir das längst vergeben. Sei barmherzig mit uns. Wir brauchen eure Vergebung. Und damit es ankommt, deshalb möchte ich heute Abend mit euch kurz, und vielleicht mache ich es anders, als ich es vorbereitet habe, irgendwie liegt mir das ein bisschen am Herzen, aber ich möchte mit euch kurz über diese verschiedenen Sprachen des Verzeihens reden, weil es passiert natürlich, und jetzt muss ich euch das Ding hier erstmal einstellen, Moment, ich merke gerade, ich bin noch so ein bisschen in meinen Emotionen drin, ich sage es gleich, sorry. Vielleicht ist dir es ja auch schon so gegangen, dass du gedacht hast, Ma, die entschuldigt sich nie bei mir. Und immer wieder macht sie das Gleiche. Schon wieder hat sie mich übersehen. Gell? So wie es zwei Schwestern mal gegangen ist, die dann zum Psychiater gegangen sind und die eine von der anderen gesagt hat, nee, sie entschuldigt sich nie. Und die andere hat gesagt, was, ich entschuldige mich doch. Merkst du es nicht? Na, es ist nicht angekommen. Warum? Weil wir auch fünf verschiedene Wege haben, wie wir Entschuldigung wahrnehmen und wie wir selber Entschuldigung formulieren. Und wir kennen das jetzt ja schon von dem Vormittag, das kann aneinander vorbeigehen. Mir geht es jedenfalls immer wieder so in unserer Ehe, dass ich so das Gefühl habe, mein Mann entschuldigt sich eh nicht wirklich. Denn das Ganze bewegt sich auf der emotionalen Ebene. Es geht darum, das Innerste des anderen zu erreichen. Wirklich das Gefühl zu erreichen, dass er es spürt, dass er es wahrnimmt. Und oft sind ja in diesen Beziehungen so nicht die großen Sachen das Problem, da gehen wir eh hoffentlich dran, sondern so die kleinen Dinge, gell? So das Sand im Getriebe. Und ein Thema, was wir als Ehepaar permanent haben, ist Pünktlichkeit. Mein Mann ist ja Schweizer, gell? Der Schweizer kennt, der weiß, die sind super pünktlich. Und meiner ist ein besonderer von dieser Sorte. Und Ich bemühe mich so, meines Glaubens pünktlich zu sein und freue mich, dass ich es 2 Minuten nach der Zeit geschafft habe. Ja? Ich komme ins Auto und sage ihm, also ich bin 2 Minuten zu spät, es tut mir leid. Statt dass er wahrnimmt, ich entschuldige mich, kommt sofort, ja, wieder ist das. Und wenn das sich häuft, gell? Dann könnte es schwierig werden. Und dabei wünschen wir uns alle so sehr, dass doch Beziehung gut funktioniert, dass Heilung da ist. Und wir wünschen uns, dass es gerecht zugeht. Das ist so unser Grundbedürfnis. Gell? Schon bei den Kindern geht es los. Das ist so ungerecht. Der oder die hat viel größere Stückkuchen als ich. Gerechtigkeit. Und bei uns Erwachsenen ist es nicht viel anders. Wir wünschen uns so sehr, dass es gerecht zugeht bei Erbschaftsfragen. Gell? Oder wenn man mir echt was Schweres zugefügt hat, wie Ehebruch, wie Mobbing, wie Missbrauch und so weiter, dann wünschen wir uns Gerechtigkeit und dass der andere dafür wirklich bestraft wird, gell? Und vielleicht auch leiden muss. Letztlich wünschen wir uns aber Versöhnung und Harmonie. Mit der Freundin hätten wir es doch gern geklärt und würden so gern diese Meinungsverschiedenheiten auf die Seite legen, gell? Weil die Beziehung soll doch wieder harmonisch sein. Und Kennzeichen einer gesunden Beziehung ist auch, dass grundsätzlich auf beiden Seiten so diese Bereitschaft da ist, ich will um Verzeihung bitten und ich will Vergebung gewähren. Und wenn das in der Beziehung, wurscht in welcher, grundsätzlich da ist, gell, dann darf man Fehler machen. Bei Vergebung und Bereitschaft, um darum zu bitten, einfach das dann wieder ins Lot bringt, diese Gerechtigkeit wieder herstellt. Und ich will auch Vergebung annehmen und das nicht nur hinterher tragen. Weil wenn man an mir schuldig geworden ist und ich nicht vergeben kann oder will, dann bin ich diejenige, die dieses Last, dieses Paket trägt. Und ich laufe dann so. Gell? Der andere läuft und jetzt nicht mich immer mit. Dem triggert es nicht so. Aber mich als Opfer, als Leidtragende. Doch manchmal ist es so, oder dieses Nicht-Vergeben-Können, genau das, muss ich noch dazu sagen, das macht mich wirklich krank. Auf die Dauer, wenn es schwerwiegende Dinge sind, das macht mich unfrei. Das bringt mich dahin, dass ich vielleicht wirklich sogar richtig krank werde. Jetzt habe ich gerade hier ein bisschen durcheinander, selber schuld. Warum habe ich die Zettel rausgenommen? Aber wurscht, ich mache jetzt da weiter. Und ich habe das gerade kürzlich erlebt bei einer Mama, die ich auch begleite, die Erbschaftsfragen und mit der Schwiegermutter und mit der Schwägerin streit, eine Riesengeschichte und sie war bei mir und die Schwiegermutter ist jetzt gestorben und jetzt ist das ganze Theater noch viel größer und sie sagt zu mir, Ingrid, ich muss dir aber sagen, ich hasse meine Schwägerin. Und das hast du dir so richtig angesehen. Und das hat Auswirkungen auf sie, auf die ganze Familie, auf ihre Ehe. Das ist einfach etwas, was Leben einfach kaputt macht, nicht vergeben können. Damit ich aber auch vergeben kann, und wie gesagt, ich kann heute nur über die Sprachen des Vergebens reden, nicht über das Gesamtthema. Mir ist vollkommen klar, das ist so umfangreich. Aber damit Vergebung wirklich ankommt, muss derjenige, bei dem man schuldig geworden ist, das Opfer, ich rede jetzt mal von Täter und Opfer, damit wir so ein bisschen das auseinanderhalten können, der muss spüren, da ist echt ein richtiges Mitfühlen, ein Mitleiden bei meinem Täter da. Dem tut es wirklich leid und der bekennt seine Schuld und der steht zu seiner Verantwortung und der übernimmt sie auch. Der zeigt echt, dass es ihm leid tut, der zeigt Reue und er zeigt auch, er will verändern, er setzt praktische Schritte. Das ist das, was wichtig ist, damit es ankommt. Weil das Ziel ist, es auf der Welt zu schaffen. wieder in der Harmonie miteinander umgehen zu können. Und damit es einfach muss diese Aussage natürlich auch ehrlich sein. Gell? Was wir heute Morgen geredet haben, so, es muss übereinstimmen mit dem, wie meine Stimme ist, meine Haltung, die muss das ausdrücken. Wenn ich sage, es tut mir wirklich leid, schaut es dir einfach. Wenn ich sage, ja, es tut mir so leid, gell, dass ich das gemacht habe. Oder so wie mein Mann das manchmal macht, du, falls ich dich verletzt habe, dann tut es mir leid. Kommt nicht an, gell? Es muss sich decken, es muss nonverbal sichtbar werden und das Gefühl, dass es mir echt leid tut, das muss dahinter stehen. Und dabei ist dann so ein bisschen die Frage, was ist meine Motivation bei dem Ganzen? Ist meine Motivation, ich habe jetzt mein Konzept nicht mehr, weil ich ein Durcheinander habe, jetzt mache ich da weiter, schauen wir mal, was rauskommt. Was ist meine Motivation? Ist meine Motivation beim um Vergebung bitten, damit ich entlastet werde, damit es aus der Welt ist und es mir wieder gut geht? Ja? Mach bitte, kannst du schon vergeben. Ja? Oder geht es mir wirklich darum, dem anderen zu zeigen, in seiner Sprache des Vergebens, dass es mir wichtig ist, dass der andere spürt, es tut mir leid. Und dass der andere es auch annehmen kann und Heilung eben miteinander passiert. Was ist meine Motivation? Erwarte ich die Gegenleistung oder gehe ich ehrlich um und erwarte nichts zurück? Ganz schön hohe Anforderung, gell? Und da gibt es jetzt wieder eine Frage zum Nachdenken. Das ganze Thema ist ja eine Frage. Am ganzen Wochenende fragen wir uns, ihr kriegt ständige Aufgaben von mir, ich weiß. Doch sie soll euch helfen, da einfach weiterzukommen. Und die Frage zum Nachdenken ist, wie drücke ich es aus, wenn ich um Vergebung bitte? Beobachtet euch mal. Und was für Handlung, was für Worte erwarte ich von meinem Täter, der an mir schuldig geworden ist? Und damit ihr da ein bisschen Hilfestellung kriegt und das herausfindet, werden wir heute euch das zum Teil ein bisschen demonstrieren. Und ihr schaut jetzt einfach mal bei den Dingen, die wir euch da demonstrieren, was von dem ist jetzt genau das, was dich anspricht, wo du merkst, aha, das ist meine Sprache des Verzeihens. Und manchmal, in manchen Situationen, ist es nicht nur wichtig, eine Sprache zu sprechen, sondern gerade bei sehr Dingen, die sehr tief gehen, die sehr schwerwiegend sind, braucht man manchmal zwei oder sogar alle fünf Sprachen. Ich habe mir Hilfe geholt. Und die werden jetzt mal so die erste Sprache des Verzeihens euch demonstrieren. Schaut mal genau hin und lasst es mal auf mich wirken. Und fragt, ist das das, was bei mir ankommt?
Ja, super, dass du da bist, Lea. Du die Art.
Oh, so, vergiss. Super, dass du da bist, Lea. Die Anna vom Hausgast sitzt schon im Wohnzimmer und freut sich auf deinen Kuchen. Brauchst du ein Messer zum Aufschneiden?
Kuchen! Lea, ich hab dir gesagt, ich nehme einen Kuchen mit. Ich hab das total vergessen, dass ich gesagt habe, ich nehme einen Kuchen mit und jetzt hast du extra Kuchen. Ich weiß, du hast dich auf das verlassen. Das ist echt blöd für dich. Und es tut mir von Herzen leid, dass ich das versäumt habe und ich heute keinen Kuchen habe.
Es tut mir leid, die erste Sprache, ein Eingeständnis dazu stehen, dass das jetzt wirklich mein Fehler war. Mein Vater, der ja, von seiner Geschichte her jemand war, der mit seinen Emotionen nicht gut umging und das sehr, sehr oft in der Familie zum Ausdruck gebracht, sehr massiv, er war Choleriker höchsten Grades, hat dann, nachdem er wieder gemerkt hat, was er jetzt wieder gemacht hat, oft dann und so gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich konnte es gar nicht mehr hören. Warum? Weil er gar nicht so wirklich gemerkt hat. Klar, bei ihm habe ich schon gemerkt, es hat ihm schon wehgetan. Ja? Aber er hat um Vergebung gebeten, weil er die Entlastung wollte. Und nicht, weil er gemerkt hat, mit seinem Verhalten, was er bei uns Kindern angerichtet hat, dass er mit uns nicht wirklich mitgelegen hat. Vielleicht habt ihr das jetzt gespürt, bei dem die Lea hat wirklich versucht auszudrücken, wie ist es echt, würde ich leid mit dir mit. Ja. Und das wird sichtbar in dem, wie ich es ausdrücke. Und dabei ist es so wichtig, den anderen anzuschauen. An den Augen erkennt man so viel, ja, dass der andere sieht, ah ja, mein Schmerz spürt, dass ich mit ihm mitleide, dass ich ihm jetzt das wirklich angetan habe. Und dass ich es ganz konkret benenne und meine Stimme das auch wirklich ausdrückt, mein Mitfühl. Und dass kein Aber hinterher kommt. Ja, es tut mir ja leid, aber du hast halt mich gereizt. Deswegen bin ich explodiert. Na, kein Aber hinterher. Erste Liebessprache, es tut mir leid, ich stehe dazu. Ich drücke es aus. Zweite Liebessprache.
Ja, hallo Lea, schön, dass du wieder da bist. Du, die anderen freuen sich echt schon voll auf deinen Kuchen und sie sind nämlich eh schon alle da.
Kuchen, Lea, ja, total vergessen, dass ich heute einen Kuchen zugesagt habe. Ich weiß, du hast es auf das verlassen und hast extra nicht gebacken. Mhm. Jetzt schaust du aus, als warst du eine schlechte Gastgeberin. Und dabei ist es meine Schuld. Was? Ich werde jetzt sofort zu den anderen gehen und sagen, dass das meine Schuld ist, dass wir heute keinen Kuchen haben. Das wäre ich.
Danke. Es war meine Schuld. Es gab jetzt so Situationen, weil Pünktlichkeit ist echt so mein Thema, ja, wo ich dann wirklich sagen muss, so, ich werde sagen, dass wir nicht pünktlich heute sind. Das war echt meine Schuld. Ich weiß, für meinen Mann ist das ganz furchtbar. Und wenn es nur 3 Minuten sind, kann er zu spät kommen. Die Verantwortung übernehmen und nicht abschieben. Und das ist etwas, wo ich echt aufpassen muss, weil ganz schnell kommt dann, ja weißt du, es war dann halt, ich muss noch schnell, gell? Der Herd noch ausschalten oder das Telefon hat geklingelt und so weiter. Nein, es war meine Schuld, einfach dazu stehen und die Verantwortung übernehmen. Und das soll sichtbar werden, indem ich das auch konkret benenne. Ich habe, sagt mir mein Mann oft, du platzt zu wenig Zeit ein, hat er voll recht, weil ich denke, ach, das geht noch und das geht noch. Genau, dass ich echt dazu stehe und sage, kennst du, hat sich jemand angesprochen, kann ich so gut nachvollziehen, dass ich dazu stehe und sage, ja, ich hätte es nicht mehr machen müssen, das war ständig schnell noch müssen, das hätte wirklich bleiben dürfen oder die Spülmaschine einräumen, dann wären wir wirklich glücklich gekommen. Gell? Und das Gegenüber muss spüren, dass es Reuen wirklich da ist, dass ich dazu stehe, mein Verhalten war wirklich falsch. Ob Unmöglichkeit immer falsch ist, ja, klar. Man klaut die Zeit vom anderen. Das ist das Argument meines Mannes und er hat recht. Ja? Auch da wird wieder Schuld nicht abschieben. Du warst eh, gell? Die Kinder, die waren wieder so, deswegen war ich nicht so schnell. Nicht abschieben, dazu stehen. Das ist die zweite Sprache des Verzeihens. Und manche brauchen das, um zu spüren, der meint seine Entschuldigung wirklich ernst. Ja? Und jetzt kommen wir zur dritten Sprache. So, nicht schnell.
Liebe.
Ja?
Ich habe die Kuchen heute schon wieder vergessen. Ich habe zugesagt, ich habe es wieder vergessen. Und ich weiß, und das obwohl ich weiß, es ist echt so wichtig. Kann ich das irgendwie wieder gut machen?
Mann, das ist jetzt echt ärgerlich. Ich wollte gerade heute mir die Kekse der Emma mitgeben, noch die ich da haben gehabt habe. Jetzt habe ich nicht einmal Kekse oder Chips irgendwas zu mir ergeben. Oh, echt ärgerlich. Was können wir denn da machen? Du, aber
Was, der Spar um die Ecke,
ja, so, ja.
Der hat noch offen. Magst du schnell gehen und wenigstens Kekse holen oder
ja, Chips? Sicher,
Habt ihr irgendwas zu knabbern?
Ja, Hauptsache ich kann das irgendwie wieder gut machen.
Also echt
so schön.
Danke, ja. Ich sag den anderen, sie müssen ein bisschen warten.
Ihr habt es schon verstanden, gell? Manche brauchen die Entschuldigung, indem sie dann spüren. Der andere bemüht sich echt, das wieder gut zu machen. Das ist wirklich im Leid tut und er versucht, die missliche Lage oder das, was dich so verletzt hat, dir da Hilfestellung zu geben, dass das wieder heilen wird. Die Wiedergutmachung habe ich kürzlich erlebt, da habe ich gedacht, wow, das ist so was Feines. Hat mein Mann leider in einer Truppe nicht so fein auf mich reagiert und ist nicht so wertschätzend mit dem Gegner umgegangen. Inzwischen habe ich gelernt, das auch zu formulieren und ihm dann hinterher zu sagen, ohne ihn jetzt so sehr anzugreifen, und er hat es auch selber schon gespürt. Und ich habe nichts weiter zu ihm gesagt, habe ihm gesagt, was, ich hätte es mir echt anders gewünscht. Das hat mir schon wehgetan. Und das gehört auch dazu bei der Sprache des Verzeihens, dass ich auch formuliere, was mich verletzt. Und was hat er gemacht? Es gibt ja heute Handy und Gruppen und was weiß ich. Und dann hat er in diese Gruppe hineingeschrieben, wie ich dann mit meiner Frau umgegangen bin, das war nicht in Ordnung, das wollt ihr wissen. Boah, habe ich gedacht, das habe ich nicht erwartet von ihm. Dazu stehen, es wieder gut machen, zur Schuld stehen und manchmal auch fragen, wie kann ich das wieder in Ordnung bringen. Wenn es so praktisch ist wie ein Beispiel, ist das ja nicht so schwer. Aber es gibt andere Dinge, die man eigentlich nicht wieder gut machen kann, indem man was tut, was dann die Sache wieder ganz heil macht. Gell? Worte, das, was er über mich gesagt hat, das bleibt. Und er hat versucht, durch Worte es wieder gut zu machen. Das kann es auslöschen, aber es bleibt irgendwo ein bisschen da. Nicht immer lässt sich alles wieder richtig herstellen und wieder gut machen. Und bei dieser Wiedergutmachung, da ist es echt, echt wichtig, dass ich das sichtbar mache, indem ich auch die Liebessprache des Gegenübers benutzt. Je nach Situation natürlich, gell? Aber da bei der Situation mit meinem Mann waren es Worte. Und dann gibt es Situationen, wo ich einfach das Gegenüber frage, was kann ich dir Gutes tun? Hilfsbereitschaft, wo kann ich dir helfen, dich unterstützen, dass das wieder in Ordnung kommt? Wo kann ich dir etwas geben, schenken, manchmal auch Zeit schenken, um das wieder in Ordnung zu bringen? Und wo, wenn jetzt umgekehrte Aufmerksamkeit eine Sprache ist, was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich, wie kann ich dir zeigen, ich bin ganz auf deiner Seite? Worte und Berührungen miteinander verbinden, kann so diese Schiene der Liebessprache, Zärtlichkeit sein, um Vergebung zu bieten und Wiedergutmachung jetzt, also zu bewirken, einfach dein Gegenüber. Diese praktischen Dinge machen, um das Ungleichgewicht, was da ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und wie gesagt, manchmal gibt es Situationen, da gibt es keine Möglichkeit, das so direkt wieder gut zu machen. Und da kann man dann auch fragen, gibt es überhaupt irgendetwas, was den Schaden, den ich dir angetan habe, wieder gut machen kann? Was ist angemessen? Was kann ich tun? Ist eine Herausforderung. Und wenn man das als primäre Liebessprache hat, dann braucht man das, um zu spüren, dem anderen ist es wirklich wichtig, mich um Vergebung zu bitten. Doch es gibt noch mehr.
Hallo Lea, aber heute, gell? Heute ist den Kuchen echt mit, oder?
Oh nein, das gibt's schon nicht. Ich kann das nur immer wieder vergessen.
Also, ich weiß nicht, wir haben ja die Aufgaben verteilt und du wolltest mir echt eine Stütze sein und ich habe mich darauf verlassen, dass du echt zuverlässig bist. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich kann mich echt nicht auf die verlassen und ich merke echt, also ich bin schon langsam, steigt echt der Ärger in mir auf und ich meine, das ist für unsere Beziehung auch nicht so wirklich das Beste, oder? Und also wenn ich jetzt echt so ganz in mich reinhuche, dann würde ich echt sagen, dass das Vertrauen in die echt einen Knacks gekriegt hat, Lea.
Ihnen kann das echt gut verstehen. Das ist jetzt wirklich schon ein paar Mal vorgekommen. Und in letzter Zeit merkst du wohl selber, ich merke es ja selber, dass ich ein Problem habe, dass ich häufiger unzuverlässig bin. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das löst und ich weiß nicht, wie das angehen soll. Hättest du da vielleicht eine Idee?
Ja, ich meine, ich muss halt so, vielleicht kannst du da im Handy eine Erinnerung machen oder so fürs nächste Mal. Und für den Tag, wo Haus das ist.
Das ist eine gute Idee. Ja.
Wenn das immer so leicht ging, gell? Das war jetzt super. Da war gleich ein praktischer Vorschlag da. Aber wie ist es, wenn das passiert, was ich euch erzählt habe, dass der Vater immer wieder und immer wieder das Gleiche tut? Und dann wieder so auf seine Weise um Vergebung bittet, um selbst Entlastung zu bekommen. Wenn er den Wunsch nach Veränderung nicht glaubhaft signalisiert, es nicht glaubhaft signalisiert, es soll immer vorkommen, er hat es schon formuliert. Und wahrscheinlich hat es irgendwo auch ernst gemeint, aber es ist nicht ankommen bei uns Kindern, bei mir zumindest nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, das hat sich phasenweise so gesteigert, dass ich als junger Mensch gesagt habe, ich hasse meinen Vater. Ich konnte es nicht sehen und er war ein gläubiger Mann. Ich weiß heute, ich schätze ihn inzwischen sehr, jetzt lebt ja nicht mehr. Er war ein gläubiger Mann, aber ich konnte ihn vorne auf der Kanzel nicht stehen sehen. Und ich gedacht habe, das passt nicht. Da so und daheim anders. Und wenn ich euch das jetzt so sage, dann muss ich sagen, ich spüre, dass dieser Hass weg ist. Ich sage euch auch später den Weg. Und das macht mich so froh, weil es gibt Hoffnung. Es gibt wirklich Hoffnung, dass es sich verändern kann. Doch so im Alltag, in den kleinen Dingen im Sand, wenn so dieser Sand im Getriebe, gell? Da können wir echt praktisch werden. Und da ist es gut, wenn wir uns überlegen, was für Schritte kann ich setzen, wenn ich merke, ich mache das immer wieder mit dem Kuchen, gell? Oder ich explodiere immer wieder bei meinen Kindern. Was für Schritte kann ich setzen, dass ich mein Verhalten ändere? Dass das Kind, das Gegenüber merkt, es ist echt glaubhaft, ich bemühe mich darum. Und im Blick auf Umgang mit den Kindern möchte ich euch sagen, hört in euch hinein, was ist es, was mich zögert, dass ich gleich so explodiere? Und das sind Dinge, die in meinem Leben passiert sind, sehr häufig in der Kindheit, aber auch im späteren Umfeld, im späteren Setting kann das sein. Das wird ja so unbewusst abgespeichert, gell? Manchmal weiß ich es gar nicht mehr. Und dann kommt es doch wieder hoch und es triggert mich. Gell? Und da erzähle ich euch kurz eine Episode, mich hat etwas sehr getriggert. Und zwar, als mein Mann Brille getroffen hat. Ich konnte es nicht sehen, dass er die Brille aufsetzt. Aber er hat gemeint, er muss die unbedingt haben, auch beim Essen. Habe ich gefragt, wieso brauchst du beim Essen? Das siehst du doch ohne Brille, du brauchst doch für die Ferne. Na, er braucht sie. Und ich konnte ihn phasenweise fast nicht anschauen. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist los? Warum kommen da so Gefühle hoch? Ich bin dann auch ein bisschen unwirsch ihm gegenüber geworden. Und dann hat es mal Klick gemacht. Wenn er mich mit der Brille angeschaut hat, er hat blaue Augen und ist eigentlich sehr dunkel gewesen, inzwischen ist er total grauhaarig und weiß, war sofort die Verbindung zu meinem Vater da. Mein Vater war auch ein Dunkler, hatte blaue Augen und immer eine Brille auf. Und dann habe ich sofort seine Augen vor mir gesehen, die haben so geblitzt, wenn er so in das war. Hat was getriggert in mir. Und wenn du merkst, mir geht es immer wieder so, egal um was es jetzt geht, Kindererziehung, Freundin, Arbeitskollege, hör in dich hinein, was ist es, was mich da triggert? Warum kommen diese Emotionen hoch? Was steckt dahinter? Und wenn du selber nicht drauf kommst, dann schau einfach. Jesus, zeig mir, lass mich es erkennen. Red mit jemand drüber, der vielleicht auch geschult ist und mit Fragen dich dahin führen kann, dass du es plötzlich erkennst. Aha, das war's. Und dann kann man dran gehen. Und dann kann man auch Veränderungsschritte einleiten. Und Veränderung selber ist immer ein Prozess. Es wird immer Rückfälle geben und da dürfen wir echt auch barmherzig sein mit uns. Und wenn das bei den Kindern passiert, dann hingehen zu den Kindern und das ihnen wirklich sagen. Und das haben wir uns echt vorgenommen, mein Mann und ich habe es heute im Workshop schon gesagt, haben gesagt, unseren Kindern immer gemerkt haben, unsere Reaktion war jetzt wirklich nicht angemessen, weil ich wollte genau das, was mein Vater gemacht hat, auch meine Mutter zum Teil, das wollte ich ja nicht machen, gell? Aber ihr wisst eh, genau das, was man nicht machen will, macht man garantiert im Stress. Und so war es auch. Und dann verachtet man sich selber, gell? Was habe ich jetzt wieder angestellt? Was bin ich für eine blöde Kuh, dass mir das jetzt wieder passiert ist? Wie kann ich nur? Und da einfach, okay, es ist mir jetzt passiert. Ich habe es nicht wollen. Und zu dem Kind hingehen, aber auch in Erwachsenenbeziehungen. Hingehen und zu der Schuld stehen und sagen, du, es tut mir echt leid, dass ich jetzt da so übermäßig reagiert habe. Das war mein Fehler und nicht deiner. Und ich sage manchmal zu meinem Mann, wenn er sagt, warum bist du jetzt schon wieder so quantig, was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Dann hast du gar nichts falsch gemacht. Das ist mein Problem. Es tut mir leid, dass du es jetzt ausbauen musst. Und bei unseren Kindern haben wir dann erlebt, die lernen wirklich an uns, gell? Dann haben diese Kinder miteinander angefangen, sich gegenseitig zu entschuldigen untereinander. Und einmal hatten mein Mann und ich einen Crash und ein Kind von uns hat es so ein bisschen aus der Ferne mitgekriegt, so war so 9 oder 10 Jahre alt. Und dann sagt dieses Kind, ihr seid aber beide schuld. Gell? Ihr müsst euch jetzt gegenseitig entschuldigen. Super, gell? Gut gelernt. Und in der Teenie-Zeit habe ich es echt erlebt, dass die Teenie, vor allem die Mädchen, gekommen sind zu heulen. Mama, ich weiß, ich war vorhin so giftig zu dir, ich will das ja nicht, es tut mir echt leid. Was eh die Hormone, hat eine Tochter gesagt. Kinder lernen es an uns. Und wenn ich es daheim nicht gelernt habe, dann darf ich mich auf den Weg machen, das zu üben. Ist nicht immer leicht. Aber wenn ich die Sprachen kenne, rausfinde ich die Art. Das ist das, was mich besonders anspricht. Und das ist das, was mein Gegenüber anspricht. Und ich will es üben, diese Sprache zu sprechen und meinem Gegenüber auch sagen, du, ich brauche das von mir. Das habe ich auch noch vor einiger Zeit gemacht, habe ich meinem Mann gesagt, du, wenn du das so sagst, dann habe ich mir das Gefühl, dass du dich wirklich entschuldigst. Ich brauche es, dass du das so oder so zu mir sagst. Und immer wieder erlebe ich es, wie er sich bemüht, es zu üben. Und das ist schön. Rückfälle gehören dazu. Und jetzt kommen wir zur fünften Sprache. Das ist die herausforderndste. Ja, für euch auch, ich weiß.
Lea. Aber ich bin echt nicht ernsthaft, du hast echt mich auf den Kuchen vergessen.
Es tut mir wirklich von Herzen leid.
Ja, das hilft aber nichts, weil das ändert nicht deine Tatsache, dass du einfach nicht haltest, was du versprichst. Ich meine, schau, wir haben die Aufgaben aufgeteilt und ich habe dir ja echt nicht gezwungen. Du hast gesagt, du übernimmst das, weil du mir Hilfe sein willst und ich bin total frei drüber. Aber ich kann mich echt nicht auf dich verlassen.
Jedes Mal war ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es notwendig war, das habe ich schon gut gemacht.
Ja, aber es geht ja nicht darum, an sich um den Kuchen, ne? Da stellt man halt Kekse hin oder Kaffee, aber es geht einfach darum, ich bitte was und ich möchte mich darauf verlassen können, dass du das echt machst.
Ich will es ja machen und ich helfe sehr damit, das zu verändern.
Ja, aber ehrlich, also irgendwie spüre ich schon ein bisschen, dass du versuchst, aber wenn wir uns ehrlich sind, ganz praktisch, weil ich weiß nicht, du hast einen Kuchen versteckt, aber ich sehe keinen Kuchen.
Ich nehme aus, dass es dir total verletzt. Es ist ja nicht nur heute, sondern es ist jetzt, wir wissen es beide, es geht jetzt schon sehr viele Mal. Du warst da am Anfang sehr nachsichtig mit mir und ich habe es ja gemerkt, dass mit jedem Mal dich das dann mehr getroffen hat. Und ich verstehe, dass du jetzt das Recht dazu hast, mir nicht mehr zu vertrauen. Mir einfach, ich kann es verstehen. Und es tut mir weh zu sehen, dass die meine Unzuverlässigkeit enttäuscht. Wenn ich so drüber nachdenke, ich will nicht unzuverlässig sein. Ich will ja, dass es zwischen uns passt. Und ich will ja, dass du mir dein Vertrauen mit einbeziehst. Und die merke ich auch, wie es unsere Beziehung belastet. Und Und ich weiß, ich hab das jetzt echt nicht verdient, weil, ja, es ist meine Schuld. Ich kann es nicht schön reden, Mann. Trotzdem möchte ich einfach wirklich von Herzen Vergebung bitten.
Das ist wirklich die tiefste Form der Bitte um Vergebung. Der Bitte um Vergebung. Weil da geht es echt um eine Kluft, die da ist, die überwunden werden muss. Und manche brauchen diese Bitte wirklich auch bei kleinen Dingen. Aber besonders brauchen wir diese Bitte, wenn es um Dinge geht, die echt sehr in die Tiefe gehen. Denk an ein Ehepaar, wo der Mann einen Seitensprung gemacht hat und wer das von euch vielleicht auch schon erlebt hat oder auch missbraucht, man könnte andere Beispiele auch nehmen, aber ich habe jetzt dieses Ehepaar vor mir und wo ich die Frau gefragt habe, wie geht's dir mit dem Vergeben? Sagt sie ja, irgendwie funktioniert es noch nicht so richtig. Warum? Er hat mich noch nie wirklich um Vergebung gebeten. Er hat noch nie wirklich gesagt, bitte, kannst du mir das vergeben? Das ist was anderes, als wenn ich sage, es tut mir leid, ja, es war nicht in Ordnung. Und ich mache es ja auch wieder gut, es soll mir mal vorkommen. Bitte, kannst du mir das echt vergeben? Diese Frau sehnt sich danach und vielleicht gibt es Leute unter uns, die sich auch danach sehnen. Weil das Ziel ist, dass die Beziehung wirklich grundsätzlich hergestellt wird, jetzt bei einem Ehepaar, bei einer Freundin, auch mit dem Arbeitskollegen, Kollegin, dass eine Brücke entsteht über diese tiefe Kluft, die da ist, wenn es jetzt um tiefer gehende Dinge geht. Aber die Hürden sind, wenn das Gegenüber mich um Vergebung bittet und ja, ich sie jetzt gewähren soll, hat der Bittende nicht das Recht, das einzufordern. Der verliert ja die Kontrolle und der Täter, wenn der um Vergebung bittet, der kann nicht Vergebung einfordern und jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht durcheinander werfe. Ich hoffe, ihr könnt diese mitfolgen. Und das Opfer, wenn das jetzt vergeben muss, gibt es das ja aus der Hand. Gell? Kontrollverlust. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und der Täter, der um Vergebung bittet, der weiß nicht, wird das Opfer mir auch wirklich vergeben. Der weiß nicht, wird das Opfer mich vielleicht zurückweisen. Du kannst mir zwar vergeben, aber na, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Der Täter, der muss seine Schwäche eingestehen und er steht ein Stück als Versager da. Und das ist nicht immer so leicht. Das hat ja was mit meinem Selbstwert zu tun. Ja? Deswegen kann der Täter die Vergebung nicht einfordern, er kann nur warten, er kann sie nur erbeten. Er kann nur hoffen, dass das vom Gegenüber ihm gewährt wird. Und er muss dabei ehrlich sein, er muss wissen, dass das Gegenüber mir die Vergebung gibt. Das ist freiwillig. Dass ich als Frau meinem Mann vergebe, entscheide ich, ist freiwillig. Und derjenige, der dann sagt, okay, ich werde bereit zu vergeben, der muss auf Gerechtigkeit verzichten. Der muss über die Folgen, was die Tat gebracht hat, der muss darüber hinwegsehen. Der muss darauf verzichten, dass dem anderen heimgezahlt wird, was er mir angetan hat. Und ich muss euch sagen, ich habe euch vorhin gesagt, es gab eine Phase, wo ich wirklich formuliert habe, ich hasse meinen Vater und es gab eine Zeit, ich wusste, ich soll ihm vergeben. Aber ich habe gedacht, wenn ich das mache und ihm das auch noch zeige, dann denkt er ja noch, er sei ihm recht. Es war ja nicht so schlimm. über die Folgen der Tat hinwegschauen. Und das ist vor allem schwer, wenn es sich immer wieder wiederholt. Gell? Und dass das passieren kann, da ist Sicherheit und Vertrauen der Basis. Nur wenn so etwas Schwerwiegendes passiert, ist das nicht da. Und da brauche ich dann auch Hilfe von aus. Die Frage, die bei dem Ganzen da ist, was müsste der Täter tun, damit ich ihm verzeihen kann? Was müsste der Täter tun? Und was verletzt mich am meisten bei der ganzen Geschichte? Wenn es jetzt so schwerwiegende Sachen sind, ist es schon so, dass man nicht zu schnell sagen soll, ach, ist ja nicht so schlimm, gell? Ja, sehe ich mal drüber hinweg, wird schon wieder werden. Na, da ist es wichtig, dass ich als Opfer mich auch diesem Prozess stelle. Und ich habe mich wirklich dem stellen müssen. Was hat es mit mir gemacht? Und manchmal hat man dann das Gefühl, man ist so gefangen. So. So wie so ein schwarzes Ding um mich herum, im Tunnel drinnen. Ich kann das nicht verzeihen, was der oder die mir angetan hat. Weil sie wäre ja dann vielleicht im Recht. Und wiedergutmachen geht sowieso nicht. Und es gab andere Situationen in meinem Leben, wo ich Jahre damit gekämpft habe, dass ich echt dem anderen vergeben kann. Bis ich irgendwo auch mal auf so einer Konferenz war und mir dann bewusst geworden ist, Ingrid, du entscheidest, ob das noch weitere Jahre als Ballast in deinem Rucksack mit dir mitgeht. Oder ob du sagst, nein, ich will es nicht mehr hinterher tragen. Und was du wissen darfst bei dem Ganzen ist, Jesus ist auf deiner Seite. Er ist echt auf deiner Seite, weil er vergibt dir. Und das ist auch eine Hilfe. Und ich werde jetzt nicht den Vortrag so beenden, wie ich es eigentlich ursprünglich geplant habe, sondern anders. Das ist eigentlich die Hilfe, dass Jesus sagt, du, ich vergib dir. Vielleicht wird uns bewusst vor Jesus, wer wir sind und wo ich andere schon verletzt habe und Dinge gemacht habe, die schwerwiegende Folgen hatten. Wer bin ich dann, dass ich dem anderen nicht vergebe, so wie es im Vater unser ja auch heißt. Ja? Und Jesus ist auf deiner Seite. Und er, vielleicht kannst du dir das so vorstellen, er steht jetzt da in seiner unendlichen Liebe und sagt, mein Kind, ich vergib dir. Und ich möchte den Ballast, der auf dir liegt, ich möchte ihn wegnehmen. Ja. Und vielleicht, wenn du das nicht alleine so wahrnehmen kannst, dann geh zu einer Seelsorgerin und geht es miteinander durch. Jesus möchte es dir wegnehmen. Und er möchte was Leichtes, was Leises um dich legen, was dich befreit, was dich wieder aufatmen lässt und froh macht. Er ist auf deiner Seite und er geht mit dir. Und ich beende das Ganze jetzt, unabhängig von der PowerPoint, mit dem, wie ist es mir gegangen, mit dieser einen Sache, die hat dann den Weg frei gemacht, dass ich heute hier stehe und euch diesen Vortrag halte, überhaupt das Wochenende Vorträge halte. Es wäre sonst nicht möglich geworden. Wie ist es mit meinem Vater gegangen? Ich habe viel Seelsorge in Anspruch genommen, immer wieder darüber geredet und wirklich auch den Schmerz angeschaut. Und das ist wichtig. Nicht so tun, ach, wird schon werden. Gell? Meine Schwester, die macht das nicht. Die, ach, ich habe ihm ja vergeben. Und wenn ich mit ihr dann im Gespräch bin, dann kommen wieder ganz bittere Geschichten raus. Und sie spürt es. Sie ist wirklich immer wieder am Boden zerstört und körperlich krank. Ich denke, eine Wurzel oder eine Ursache ist da in dieser Geschichte. Und ich habe dann das auch immer wieder mal ausgesprochen, auch für Seelsorgerin ausgesprochen. Doch, ich entscheide mich, ich will ihm vergeben. Befreit Leben ist so ein Tool, wo man da echt Hilfestellung kriegt. Und es gibt übrigens jetzt in Kärnten auch wieder einen Kurs im Mai, ganz Sophie und ich werden ihn durchführen. Es gibt noch freie Plätze, man kann sich noch anmelden. Und so der Höhepunkt von dem Ganzen, oder in diesem Prozess war es dann so, dass ich immer wieder plötzlich mehr auch Dinge entdeckt habe, wo mir mein Vater seine Liebe gezeigt hat. Ich nicht nur auf das fokussiert war, was er falsch gemacht hat. Und immer mehr seine Weichheit entdeckt habe. Und immer mehr auch entdeckt habe, was er für Leben hatte. Er war als junger Bursche im Krieg und er ist sicher ein hochsensibler gewesen. Er hat das nicht verkraftet, was da passiert ist. Und das kam dann mit Aggressionen raus. Das habe ich immer mehr erkennen dürfen, mich auch in ihn hineinfühlen dürfen. Er wurde dann im Pflegefall, und ich bin ja Kinderkrankenschwester, und ich bin dann in der intensivsten Pflegezeit, bin ich in einem Jahr 6 Mal nach Deutschland gefahren, 800 Kilometer einen Weg, weil es mir einfache Bedürfnis war, meine Mutter zu unterstützen. Und da stand ich einmal, und das ist was, was mich immer wieder bewegt, wenn ich es erzähle, am Bett meines Vaters, Pflegefall, konnte sich nicht mehr bewegen, er konnte nicht mehr reden, er konnte nicht mehr selber essen, er wurde über Sonde ernährt. Und sehen da so liegen, ausgemergelt, hilflos, dieser starke Mensch, der uns so unter der Knute hatte. Und ich konnte nicht anders, und ich habe zu ihm gesagt, Papa, jetzt kommen wir echt zu Tränen, du hast mir oft wehgetan. Ich weiß nicht mehr genau, was ich noch gesagt habe, aber ich weiß, dass ich das gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, aber du sollst wissen, ich vergebe dir das. Ich habe dir das vergeben. Und dann habe ich angefügt, weil ich genau wusste, ich habe ihn auch verletzt. Ich war als Teenager ein gewisser Rebell und das zu der damaligen Zeit, wo die Frauen und die Mädchen ja eigentlich zu schweigen hatten. Ich komme aus so einem christlichen Kontext. Aber ich habe meinem Vater immer Kontra gegeben und meine Schwestern haben gesagt, ja, du warst diejenige, die immer Kontra gegeben hat. Gell? Und da habe ich ihn echt auch verletzt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, und Papa, ich weiß, dass ich dich auch verletzt habe und ich bitte dich, vergib mir. Er konnte nicht reden. Ich weiß nicht, was angekommen ist, aber ich habe seine Augen gesehen. Und die sind hin und her gegangen. Wisst ihr, was das für eine Befreiung war? Ich weiß die Situation schon auch, wo er mich verletzt hat. Aber ich merke innen drin, es tut mir was weh. Und ich sehe, er hat mich geliebt, obwohl ich es Jahre nicht wahrnehmen konnte. Angefangen hat es mit dieser Entscheidung und mit dem zu Jesus gehen. Und das wünsche ich dir und wünsche ich uns. Thank you.